Also ich hatte eine schöne Jugend eigentlich, habe eine gute Ausbildung in der Schule gehabt und konnte, was das Allerwichtigste war, meinen Sport ausüben. Also es wurde sich alles nach dem Sport gerichtet. Und dann war ich auch sehr jung noch, um irgendwo die politische Sache mitzubekommen. Also habe ich überhaupt nichts am Hut mit gehabt. Und ja, mit 16 ging ja dann die andere Sache. Also war die Welt auf einmal frei für mich und ich konnte wirklich das machen, was ich umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte. Und es war eigentlich perfekt für mich.
Als du Kind noch warst und viel zu klein, wünschtest du dir so sehr, erwachsen zu sein. Du warst Seemannpilot und Feuerwehrmann und du forschtest nach Schätzen.
Der ist nie irgendwie abends weggegangen, hat nie irgendwie mit Alkohol irgendwie oder Bier getrunken und nie eine Zigarette in der Hand gehabt. Und er hat eher mehr trainiert, als eigentlich der Plan vorsah. Er war immer schon unheimlich ehrgeizig.
Naja, sagen wir mal so, er war ein Verrückter. Radfahren war alles.
Jan war einfach der Stern am Himmel. Den hat Mutter Natur so viel mitgegeben. So, und er hat eben seine Sportart letztendlich gefunden.
Jan Ullrich wird Weltmeister! Eine Riesensensation!
Naja, ich habe ja zwischendurch, gab's ja Krach.
Alleine konntest du ihn halt doch auch nicht lassen, ja?
Woran ist Jan Ullrich gescheitert? Wie konnte es passieren, dass einer der beliebtesten deutschen Sportler nach seiner Karriere so scheitert? Zu einem Menschen wird, der dem Tod ein paar Mal gerade so von der Schippe gesprungen ist. Zu jemandem, der nicht weiß, wohin mit sich und seinem Leben. Ich bin Moritz Kasserlet und das sind die Fragen, die mich nicht losgelassen haben. Also suche ich in diesem Podcast nach Antworten. Falls dies die erste Folge ist, die ihr hört, fangt lieber von vorne an. In der ersten Episode hört ihr, wie schlecht es Jan Ullrich Anfang des Jahres wirklich ging.
That was bad. This was 10 times as bad. Restrained to the bed, basically unconscious. It was the worst. The worst.
Und in der letzten Folge habt ihr gehört, wie Jan Ullrich sich bei der Tour de France 1997 unsterblich gemacht hat. Das dachten jedenfalls Millionen Deutsche, auch ich. Es war eine Liebesgeschichte. Um abzustürzen, muss man aber von ziemlich weit oben kommen. Und nach oben geht es nicht von alleine, sondern Schritt für Schritt. Diese Folge erzählt den Aufstieg von Jan Ullrich, als sein Talent alleine noch reicht, um zu gewinnen. Und er gewinnt oft, fast immer. Er kennt es nicht anders.
Jan Ullrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Jahrgang 83. Das ist das Jahr, in dem die Pudis ihre Sehnsucht besingen und damit einen Riesenhit landen in der DDR. Und in dem Jan Ullrich zum Radsport kommt. Zu Peter Sager, seinem ersten Trainer.
Ja, wir sind hier in Rostock, Dammroher Weg. Das ist eine Sportanlage und dazu gehört eben auch die Radrennbahn. Und hier wurde der Grundstein gelegt für die spätere Karriere von Jan.
Und wir beobachten in dieser Folge, wie zum Grundstein noch ganz viele andere Steine kommen, bis daraus ein Hochhaus wird. Wir lernen viel über seinen Charakter und es gibt schon in der Kindheit und Jugend Erlebnisse und Verhaltensmuster, die seine späteren Sorgen erklären könnten. Warum er so tief gefallen ist. Ich habe mir wieder Uli Fritz dazu geholt. Uli ist so etwas wie der Poet unter den Beitragsmachern im deutschen Fernsehen. Und er ist ein wahnsinnig guter Zeitzeuge. Denn Uli hat Jan Ullrich schon getroffen und begleitet, als nur sehr wenige Menschen in Deutschland wussten, dass es Jan Ullrich gibt. Wann war das erste Mal?
1993 im Herbst, nach dem Weltmeistertitel in Oslo.
Und ziemlich genau 10 Jahre vorher wurde er entdeckt. Da war es aber noch nicht dabei.
Nee, da war ich nicht dabei.
Das war 1983.
Im Herbst hatten wir einen Cross-Wettkampf, also einen Laufwettkampf im Neubaugebiet, damals Lüttenklein. Und ich hatte keinen in der Altersklasse 9. So, und dann habe ich gefragt, Mensch, hat nicht einer noch einen Bruder oder egal. So, und dann meldet sich der Bruder von Jan, der Stefan. Der war damals auch schon bei mir.
Der ist älter?
Der ist der ältere Bruder, genau. Und ja, ich habe noch einen Bruder, Jan, der ist 9 Jahre. Super sei. Denn wenn ich die Altersklasse 9 nicht besetzt hätte, hätten wir das Ding nicht gewinnen können. So, und dann habe ich gesagt, Sonntag war der Wettkampf. Du bist mit Mutti hier auf dem Parkplatz, 10 Uhr. Ja, und dann kam der kleine Jan. Man kann sagen Matchbox. So ein kleines Würmchen kam da an. Okay, so, dann war der Crosslauf. So, und der gewann dann den Crosslauf, also schon in der höheren Altersklasse 10. So, ohne irgendetwas vorher gemacht zu haben, hat er so eingeschlagen.
Im Herbst 1983 also, kurz vor seinem 10. Geburtstag, ist Jan Ullrich auf dem Zettel seines Trainers. Und einen Tag später macht Peter Sager ernst. Wir fahren mit dem Auto 5 Minuten vom Rostocker Stadtrand weiter aufs Land, halten kurz hinterm Ortsschild an der langgezogenen Kurve einer leicht abschüssigen Straße.
Jetzt sind wir in Papendorf, ist ein Vorort von der Hansestadt Rostock. Und hier ist der kleine Jan Ullrich groß geworden. Wir sehen hier so einen Altneubau aus der DDR-Zeit. Ja, und hier, mein erster Weg war hierher mit dem Auto und hinten drin ein Fahrrad. Und das habe ich Jan mit 9 Jahren überreicht. Und damit war er Radsportler bei Dynamo Rostock West.
Dann sind Sie einfach hergekommen, wir haben geklingelt. Hallo, ich bin der Trainer und ich möchte Ihren Sohn sprechen, oder wie war das?
Naja, ich bin dann hier genau geklingelt. Da waren ja die anderen, waren ja auch noch da, die Brüder. So, Mutti alleine in Gummistiefeln stand sie vor mir. Werde ich nie vergessen. So, und ja, und dann habe ich, Jan war am Wochenende ja am Wettkampf sehr erfolgreich. Und wir suchen immer noch Nachwuchs. Und da der große Bruder ja schon beim Radsport war, kommt jetzt der zweite, der kleine Jan, und wird ebenfalls Radsportler.
Wie war das dann? Hurra, super, machen wir? Oder war es schwierig für Sie, die Mutter zu überzeugen?
Nein, das war alles ja, im grünen Bereich. Ja, erstmal die Söhne waren sowieso happy. So, und dann die Mutter, ja, da gab es eigentlich keine Abstriche. Die war total begeistert, dass ihr Sohn jetzt ja, Radsportler wird.
Und Jan selbst?
Ja, Jan hat, wie sagt man so schön, war in seinem Rad verliebt. Für so einen Jungen war das doch, pff, ja, sag mal, so geldlich waren die auch nicht so bestückt. So, und da kommt jetzt einer und bringt ein Rennrad. Ja, das ist ja wie ein 5er im Lotto. Ne, so, und das war, und dazu kommen ja noch Trainingsanzug, Rennklamotten, Trikots. Und alles, was dazugehört, das war ja Weihnachten, Ostern auf einen Tag.
Als wir telefoniert hatten und ich Sie gefragt hatte, ob wir nach Papendorf fahren können, das hat mich sehr beeindruckt, da haben Sie gleich gesagt, ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da wohnt seine Mutter ja. Also offensichtlich wollten Sie sie auch so ein bisschen schützen.
Richtig, weil, ja, ich sag, sie hat auch viel durchgemacht in ihrem Leben. So, und ja, sieht auch jetzt doch, oder nimmt da auch ein bisschen Abstand von, was da alles so um Jan herum ist, möchte sie einfach nicht. Dieses ganze Theater, was da alles so gelaufen ist. Und, aber sonst habe ich ein gutes Verhältnis zu ihr. Und, aber ich wollte sie einfach hier nicht mit reinziehen, weil ich glaube, das würde sie auch nicht gut finden.
Jans Mutter Marianne wohnt Luftlinie ungefähr 200 Meter von dem Haus entfernt, in dem sie früher mit ihren Söhnen in Papendorf gelebt hat. Das Haus hat Jan ihr vor 20 Jahren bauen lassen. Einfach klingeln an der Tür kommt nicht in Frage. Also habe ich ihr mit der Hand einen Brief geschrieben und gefragt, ob sie Lust hätte, mich zu treffen. Und sie hat sehr schnell und auch höflich geantwortet, dass sie und ihre Familie keine Interviews mehr geben. Es wurde aber auch ziemlich deutlich, dass sie immer noch sehr stolz ist auf Jan. Und sie hat sich in früheren Interviews schon zu ihm geäußert.
Mit diesem Fahrrad fuhr er dann fast täglich von Papendorf nach Rostock, das sind etwa 10 Kilometer, zum Training und wieder zurück. Und im Winter habe ich mir oft sehr viel Sorgen gemacht, weil es früh dunkel wurde. Und wenn Jan dann nicht im Hellen nach Hause kam, dann bin ich ihm oft auch entgegengegangen, weil ich auch Angst hatte um ihn. Und er war so begeistert, also es gab auch Zeiten, als er dann in der Schule war, dass die schulischen Leistungen etwas nachließen durch dieses viele Training und durch diesen vielen Sport, den er betrieb. Und dann habe ich auch manchmal gesagt, also die Schule geht vor und dann erst der Sport. Und dann habe ich auch manchmal gesagt, so, wir setzen mal eine Woche aus mit dem Training.
Wahrscheinlich keine Schularbeiten gemacht oder das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß nur, dass die Mutti sehr aufgeregt war und ihm gesagt, du gehst heute nicht zum Training. So, und da hat er natürlich, wie sagt man so schön, Terror gemacht und geheult. Und aus Wut hat er dann Spikes angezogen und vorm Fenster gestanden und da immer rumgetrampelt. Ja, gut, war gut, der war sehr gut für den Fußboden. Ja, Ende der Geschichte. Die Mutti hat dann bei mir nochmal angerufen und ich habe dann nochmal einen Elternbesuch gemacht und habe dann gesagt, naja, so geht das auch nicht. Das kann man vielleicht auch anders lösen. Und ab da gab es keine Trainingsfehleinheit mehr. Es war immer da.
Da ist Jan Ulrichs Vater längst ausgezogen, aber dazu kommen wir später noch. Jetzt wissen wir also, wie die große Karriere des Jan Ulrich beginnt. Mit einem Crosslauf ohne Fahrrad und einem begeisterten Trainer, der das Talent früh erkennt.
Und ein paar Monate später, am 8. April 1984, hat der kleine Jan sein erstes Radrennen. Bei Wind und Regen. Und der gleichaltrige André Korff, der bis dahin in seinem Alter der Beste in Rostock und Umgebung war, hat nun einen starken Konkurrenten.
Also die allererste Begegnung mit ihm war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, also es gab damals in Rostock, hatten wir so eine kleine Zeitfahrstrecke. Und ich glaube, wir waren 3 Kilometer Zeitfahren, 2,5, 3 Kilometer Zeitfahren. Wir waren damals, glaube ich, 10 Jahre alt, sowas in dem Dreh. Und ich hatte schon ein Jahr vorher angefangen und hatte in dem Jahr auch wirklich dann alles, was dann an Rennen war, gewonnen gehabt. Und ich bin dann natürlich auch bei diesem Rennen davon ausgegangen, dass du dieses Rennen eigentlich gewinnen müsstest. Ja, leider kam es dann anders. Ich bin dann tatsächlich Zweiter geworden und das war eigentlich so die erste Begegnung mit Jan Ulrich. Das ist so, gut, man hat es akzeptiert. Ja, es war ein bisschen komisch, weil er war damals einen Kopf kleiner als ich. Da habe ich gedacht, ups, wie kann denn das sein? Aber ja, gut, er hat gewonnen und so war es, genau.
Und obwohl Jan und André die großen Konkurrenten in Rostock sind, werden sie dicke Freunde.
Also menschlich gesehen ist er ein absolut feiner Kerl, ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Also es gab nie, ich kenne ihn jetzt seit 40 Jahren, ja, es gab nie für mich irgendwo eine Situation, wo du gesagt hast, irgendwie, er gönnt dir irgendwas nicht oder er ist geizig oder er will dir was Schlechtes oder in irgendeiner Form. Er war immer, immer fair, ja, zu allen, ja, im Gegenteil. Also ich meine, ich habe das ja auch mitgekriegt, seine Tourprämien, das wurde immer geteilt durch die anderen 8 und er hat sich da nie irgendwo mit eingeschlossen. Ja, also von daher, ja, was so die Fairness angeht, er ist halt teilweise ein zu lieber Kerl gewesen vielleicht. Ja, vielleicht hätte er hier und da ein bisschen mehr Schwein sein müssen, um die Sache irgendwo anders zu regeln. Ja, ich sag ganz ehrlich, für mich persönlich, und das schätze ich halt an ihm, er ist halt wie er ist. Ja, und ich mag solche Leute lieber, ja, als andere Leute, die hintenrum irgendwo kommen und dir irgendwie ins Gesicht. Ja. Lügen. Ja.
Das finde ich total spannend zu hören, weil das sehr viel über seinen Charakter aussagt. Und diese Formulierung, er war eigentlich zu nett, habe ich auch oft gehört in den Gesprächen, die wir geführt haben. Viele sagen auch, er war zu gutgläubig. Und das ist ja auch spannend bei der Frage, wie konnte es passieren, dass er so tief gefallen ist? Eine Erklärung dafür ist ja auch, dass er zu oft falschen Leuten vertraut hat.
André Korff zählt auf jeden Fall zu den Guten. Die beiden sind bis heute befreundet. 1986 wechselt er auch zur Dynamo Rostock-West. Und er erinnert sich an einen Abend im Februar 1987.
Wir waren damals, glaube ich, das war das erste Trainingslager, was wir mal gemacht hatten, mit damals bei Peter Sager noch in Wismar. Und da waren wir in so einer Turnhalle untergebracht. Also war so ein Anbau mit ein paar Zimmern. Und in dieser Turnhalle, wir hatten damals unsere Bahnräder mitgenommen. Und ja, und da haben wir mit Peter Sager so einen Wettbewerb gemacht, komm, jetzt machen wir einen Stehversuch hier. Also wirklich jeder stellt sich auf sein Fahrrad und versucht so lange wie möglich zu stehen. Ja, und die meisten sind dann, keine Ahnung, nach 10, 20, 50 Sekunden umgefallen. Einige haben es ausgehalten, vielleicht 2 Minuten. Ja, und Jan war nachher, hat gesagt, er macht die Stunde voll. Ja, also es war dann tatsächlich so. Wir sind zwischenzeitlich mit Abendessen gegangen. Und so wiedergekommen, er stand immer noch. Also, und er war nicht alleine, also das muss ich dazu sagen. Es war jemand immer da, der geguckt hat, ob er auch wirklich die Stunde gestanden hat. Und so war es definitiv so, ja.
Und seine Prämie war dann eine Riesenschachtel Pralinen. Ja, es war. Ja, der war mit seinem Rad. Also das Rad war sein Ein und Alles. Ne?
Was sagt das über seinen Ehrgeiz aus?
Jan, sein Ehrgeiz? Mhm. Der war sehr, sehr ehrgeizig. Der, wenn es mal nicht so geklappt hat, hat er auch geheult. Gallig. Ne? So, das war. Oder ist ja auch. Wir hatten ja auch so unsere Rundfahrten hier von Dynamo aus und dann, ja, Platten oder Sturz. So, und dann Rad gewechselt. Der hinterher, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie der sich geschunden hat, dass er dann da wieder reinfährt. Das war Wahnsinn. Also, aber er hat immer einen guten Partner, wie gesagt, mit André Korff. Die beiden haben auch sehr gut zusammen harmoniert. Ja, es war schon einfach schön.
Die Tour de France kennt Jan Ullrich damals noch nicht. In der DDR ist dafür die Friedensfahrt ganz groß. Jan und seine Freunde stellen die Rennen auf den Straßen nach. Und ich habe euch eben schon kurz von Jan Ullrichs Vater erzählt. Der hat die Familie verlassen, als Jan 6 Jahre alt war. Jan sagt, sein Talent, ein außergewöhnlicher Sportler zu sein, habe er seinem Vater zu verdanken. Werner Ullrich war in den 60er Jahren Eisschnellläufer. Jan schreibt in seiner Biografie aber auch, dass sein Vater früher gewalttätig war und ein Alkoholproblem hatte. Demnach hat auch der kleine Jan das zu spüren bekommen. Im Alter von 6 Jahren hat Werner Ullrich seinen Sohn verprügelt. Und Jan hat bis heute eine Narbe am Kopf. Er ist also mit seinen Brüdern Stefan und Thomas nur bei der Mama groß geworden. Einen Vater hat er nicht vermisst.
Als ich ganz klein war, haben meine Eltern sich geschieden und wir haben das eigentlich gar nicht so mitgekriegt, wie es wäre, wenn ein Vater da wäre, weil meine Mutter hat das wirklich prima gemacht alles. Und ich denke mal, von den Jungs war eigentlich keiner unzufrieden mal gewesen. Also ich weiß es nicht, wie es mit Vater ist. Und durch meinen Opa, durch den Rest der Familie, durch meine Mutter, die sich sehr, sehr angestrengt hat, da hat uns nichts gefehlt.
Klar habe ich mir die Frage gestellt, ob Jans Vater Teil der Antwort sein könnte, warum sein Sohn später Drogenprobleme bekommt. Heute weiß man ja, dass Kinder, die einen Elternteil mit Alkoholproblemen haben, ein erhöhtes Risiko haben, später selbst eines zu bekommen. Ich möchte aber mehr herausfinden über den Vater von Jan Ullrich. Denn vieles ist nicht über ihn bekannt. Er war Betonarbeiter in einem Plattenwerk in Rostock und seit 1973, also kurz vor der Geburt von Jan, Soldat der Nationalen Volksarmee in der DDR. 6 Jahre später trennt er sich von seiner Familie. Und er gründet noch in Rostock eine neue, bekommt 2 Kinder. Und eines davon kann ich ausfindig machen. Robert Ullrich kommt 1989 in Rostock zur Welt. 2 Jahre später zieht die Familie in den Westen nach Bad Schwartau bei Hamburg. Heute lebt Robert in Süddeutschland. Und er erzählt mir etwas über seinen und Jan Ullrichs Vater. Er hat ihn anders erlebt, als sein Halbbruder Jan es unter anderem in seiner Biografie beschrieben hat.
Mein Papa war ein guter Papa, ja. Also seine Familie hat er eigentlich immer mit Respekt behandelt. Das, was geschrieben wurde über ihn, ist nicht ganz so, wie ich es widerspiegeln kann.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil also Jan Ullrich hat mal in seiner Biografie geschrieben, dass er gewalttätig war und ein großes Alkoholproblem hatte. Haben Sie gar nicht kennengelernt, die Seite?
Also mir gegenüber nicht. Habe es auch so nie erlebt, anderen gegenüber. Was ich nicht mitbekommen habe, ich war ja auch ziemlich jung in den Jahren, wo dann die Trennung von meiner Mama war. Aber so habe ich es nicht miterlebt, auch nicht in anderen Menschen gegenüber, immer respektvoll. Ja.
Und Sie haben gerade schon gesagt, also da ist nach Ihrem Empfinden ein falsches Bild gezeichnet worden von ihm in der Öffentlichkeit.
Ich denke schon, ja. Also was ich gelesen habe, auch dann im Buch oder vom Jan Ullrich, kann ich so nicht wiedergeben. Das, was ich erlebt habe, ist mein Vater einfach ein guter Papa gewesen. Und ich denke einfach, dass die das gar nicht so miterlebt haben, weil er schreibt ja selber in seinem Buch, dass sie ihn früh verlassen haben. Und mein Vater war Maurer, Polier, Vorarbeiter und war nicht oft zu Hause. Bei denen vielleicht, aber bei uns dann schon, dadurch, dass er halt in den Westen gezogen ist. Und da konnte er halt immer bei uns sein. Und genau da hat er auch gearbeitet. Und früher, seine Familie damals, hat halt nicht im Westen gewohnt, sondern in Rostock und musste halt auf Montage und war halt nicht zu Hause.
Was hat er Ihnen von Ihren Brüdern aus Rostock und auch speziell von Jan Ullrich erzählt?
Gar nicht so sehr viel. Von den beiden Brüdern, die nicht so prominent sind wie der Jan, eigentlich eher weniger von Jan Ullrich, sehr viel, aber er kannte sie ja selber gar nicht oder er kannte auch Jan gar nicht richtig. Und wir haben halt viel Fernsehen geschaut, wir haben ihn mal aufgesucht, auch wirklich, was auch der Jan selber im Buch schreibt. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich müsste da ungefähr 6 Jahre alt gewesen sein. Und ich dachte immer, das wäre in Hamburg gewesen. Aber anscheinend, wenn der Jan das schreibt, ist es in Berlin gewesen. Und da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass er auf ihn zugegangen ist. Ob er ihm was zugesteckt hat, weiß ich nicht. Aber
es ist ja diese Geschichte mit der Telefonnummer, die ihr Vater ihm gegeben haben soll. Und hat Jan Ulrich diesen Zettel mit der Nummer in seine Tasche gesteckt. Also es hat aber geregnet, sodass die Nummer darauf zerlaufen ist und er dann eben nie anrufen konnte. Erinnern Sie sich daran? Also war Ihr Vater da traurig?
Mein Vater war sehr traurig, dass er also insbesondere Jan nicht kennengelernt hat. Er hat dann auch schon mal erzählt, dass er gerne auch mal seine Kinder kennengelernt hatte, beziehungsweise halt Jan. Deswegen haben wir auch ihn mal besucht. Das weiß ich noch, aber ja, viel hat er halt wirklich nicht erzählt. Also er kannte sie wahrscheinlich selber auch nicht.
War er stolz?
Sehr, also, aber ich glaube nicht nur auf Jan, sondern allgemein auf seine ganzen Kinder. Ich glaube, dass er seine Kinder einfach geliebt hat und ja.
Wie hat er und wie haben Sie seine Erfolge erlebt?
Damals als Kind, ich war 8 Jahre, 9 Jahre, da hat er die Tour gewonnen. Mein Vater vom Fernsehen, ich glaube, wir haben jede Tour geguckt. Das hat sich mein Vater nie nehmen lassen. Ich war auch voll oft Fußballspielen draußen, aber wenn die Tour lief, dann hat er da geguckt und da war er stolz, einfach zu sehen, dass es sein Sohn ist. Oder für mich war es einfach nur ein deutscher Gewinner, für ihn war es halt sein Sohn, ja.
Darf ich fragen, woran er gestorben ist?
Er hatte einen Herzinfarkt, ja.
Vor 11 Jahren jetzt so, ne?
Genau.
Jan Ulrich hat insgesamt 6 Geschwister, seine beiden Brüder Thomas und Stefan. Dann hat seine Mutter noch mit neuem Partner einen Sohn bekommen und sein Vater eben mit neuen Partnerinnen auch nochmal 3 Kinder, darunter Robert. Die Begegnung beim Radrennen in Berlin, von der Robert erzählte, war die letzte Begegnung für Jan mit seinem Vater. Er hat ihn nie wieder gesehen.
1987 läuft Jan Hammer in den Radios und Jan Ulrich zieht von Rostock nach Berlin mit seinem Freund André Korff. Die beiden bestehen alle Aufnahmeprüfungen und kommen auf die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder. Ulrich ist 13 Jahre alt, als er den Mann kennenlernt, der ihn erst zum Weltmeister, dann zum Toursieger und noch zum Olympiasieger macht.
Ich würde sagen, das war für mich ja schon ein gewisser Höhepunkt.
Das ist Peter Becker, so eine Berliner Schnauze, klingt zumindest so. Und der wird zu einem der wichtigsten Menschen in Jan Ulrichs Leben. Uli, du hast ihn in Berlin getroffen. Sein erster Trainer Peter Sager ist, finde ich, ja, so ein warmherziger, sehr zugewandter Mann. Wie ist Peter Becker so?
Ja, also auf den ersten Blick, ich habe ihn ewige Jahre nicht mehr gesehen, würde ich den Begriff warmherzig nicht gleich auf ihn anwenden. Er wirkt immer noch sehr ja, militärisch, kann man sagen. Also dieser Kommandoton, den er natürlich früher auch immer hatte, bei Jan, den er vielleicht auch manchmal ja, anwenden musste, der ist immer noch so ein bisschen da. Und er ist noch sehr vital, schon Mitte 80 auch, das muss man ihm wirklich lassen. Und bei Peter Becker merkt man aber, dass er ein sehr ambivalentes Verhältnis hat zu seiner Geschichte mit Jan Ulrich. Jan Ulrich war natürlich für ihn wie ein Lottogewinn. Aus diesem Trainer im DDR-System, der dann doch irgendwie in den Westen kam, der hatte natürlich ein Juwel in der Hand. Und trotzdem, naja, war er natürlich dann später der Meinung, dass Jan ihn nicht genug gewürdigt hat. Und diese Verbitterung hat man vom ersten Moment an gemerkt.
Peter Becker lernt Jan Ulrich also im Sommer 1987 in Berlin Hohenschönhausen kennen. Ihn und André Korff, beide sind aus Rostock zu Dynamo Berlin gewechselt.
Die sind gekommen, die Jungs, zum September. Und im Dezember, da zeigte sich das schon ab. Dann sind wir auch Crossrennen gefahren, da sah man ja auch, was los ist. Und kam trotzdem zurückgehalten. Immer, du hast Zeit. So, und dann, wie gesagt, wusste man, da wächst schon was heran. André Korff genauso. Ja, der war auch Allrounder, der hat, wie gesagt, seine Leistung gebracht. Sagen wir mal, im Verhältnis zum DDR-Maßstab. So muss man das ja erstmal sehen. Und da war er spitze. Irgendwann war Ulrich dann derjenige, der dann auch, wie gesagt, den Namen sich erarbeitet hat in der gesamten DDR, in seiner Altersklasse. Er wurde dann auch gleich dann DDR-Meister auf der Straße. Ja, auch so eine Episode da, wo wir dann ausgewertet haben, wo ich dann gesagt habe, naja, du warst berghoch schneller als bergrunter. Wieso? Ich sage, na, weil du so ein Floh bist, dein Gewicht hat ja nicht geschoben, du musstest treten.
Es war sehr traurig eigentlich, als der erste Sohn wegging. Und dann, als der Jan zwei Jahre später mit 13 dorthin delegiert wurde, war es natürlich für mich auch sehr schwer. Aber ich wusste damals, dass der Große sich dort sehr wohl fühlt, dass die Betreuung im Internat gut ist, dass die Trainer gut sind, dass man sich dort wirklich um die Kinder kümmert. Und insofern hatte ich volles Vertrauen.
Jans älterer Bruder Stefan war als Leichtathlet auf dem Internat, ist aber, bevor Jan dorthin kam, schon wieder zurück nach Rostock gezogen. Als Jan in Berlin ist, bekommt er von seiner Mutter 30 Mark im Monat geschickt. Nach seinem Juniorenmeistertitel in der B-Jugend, von dem Peter Becker eben sprach, bekommt er aber 100 Mark Leistungsgeld. Er sagt seiner Mutter also, dass sie ihn finanziell nicht mehr unterstützen muss. Jan Ulrich und Geld. Da hat André Korff auch eine Story zu.
Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob er Geld genug hatte oder wie auch immer. Also, aber wenn er was hatte, hat er gern was gekauft. Ja. Und es gab mal so eine Zeit, da hat er so einen Spitznamen gehabt, der hieß Kofik. Weil er alles, was er gesehen hat, wollte er kaufen in dem Moment. Ja. Ob er es gemacht hat, weiß ich nicht. Da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hinlehnen. Aber ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Und zwar, als es dieses Begrüßungsgeld gab, 89 nach Grenzöffnung, hat er tatsächlich von diesen 100 Mark, die es damals gab, glaube ich, für 99 sich ein paar Turnschuhe gekauft. Das ist definitiv so. Und dann hat er aber, ja gut, dann ist er nach Hause gekommen, hat ein paar Turnschuhe gehabt und dann hat er gemerkt, mit der Mark, die ich noch habe, komme ich nicht mehr weit. Dann hat er sie halt weiterverkauft, um wieder ein bisschen Geld zu haben.
Und im Jahr des Mauerfalls sieht Jan Ulrich auch zum ersten Mal die Tour. Heimlich mit Freunden im Fernsehraum des Internats. Das Herzschlagfinale zwischen Greg Lemond und Laurent Fignon.
Und ich kann es jetzt schon sagen, neue Bestzeit 26,57 für Greg Lemond. Ist er der Sieger der Tour?
Ja, mit 16 ging ja dann die andere Sache. Also war die Welt auf einmal frei für mich und ich konnte wirklich das machen, was ich umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte. Und es war eigentlich perfekt für mich.
1990 macht er seinen Realschulabschluss und beginnt eine Lehre als Industriemechaniker. Hat aber eigentlich ganz andere Pläne.
Berufswunsch, ja. Ich würde ja gern Profi werden, ja. Aber es hat ja auch wieder alles mit Radfahren zu tun. Aber das ist eigentlich schon das, was ich mir so überlege und vorstelle, Profi zu werden.
Im Januar 1992 ziehen Jan Ulrich und André Korff nach Hamburg. Sie folgen ihrem Trainer Peter Becker, der dort eine Bundesligamannschaft aufbauen soll. Ihre erste Adresse: der Kiez auf St. Pauli.
Ich meine, wir waren damals, glaube ich, 18, 19 Jahre alt. Das war so das erste Stück Freiheit. Ja. Und im wahrsten Sinne des Wortes, also wir haben die ersten 3 Wochen auf der Ripperbahn gewohnt. Ja. Kann ich mich noch erinnern, dass wir, da hatten wir wirklich damals in dem Hotel, wo wir gewohnt hatten, wir Zimmer nach hinten in den Hof gehabt. Und weil man uns halt ein bisschen Ruhe gönnen wollte. Und das haben wir aber nach 2 Tagen geändert. Also wir wollten natürlich was mitkriegen, sind dann nach vorne gezogen. Das war so die erste Zeit in Hamburg.
Jeder, der immer auf die Reeperbahn kommt, ist ja auch irgendwo, das Metier ist ja auch irgendwo interessant, ja. Und sicherlich haben wir uns auch mal alles angeguckt, was angeboten wird. Und auch ist ja, da vorne werden ja auch sehr viele Theatershows, auch das Cats läuft da, war ich auch öfters drin. Und ansonsten haben wir uns mehr auf das Radfahren konzentriert.
Nach den 3 Wochen im Hotel ziehen Ulrich und Korff mit den Teamkameraden der Radsportgemeinschaft Hamburg zur Miete in ein kleines Backsteinhaus in Hummelsbüttel. Das ist nicht früher fertig eingerichtet, deswegen der Umweg über die Reeperbahn. Ein WG-Leben mit Tiefkühlpizza und guten Freunden.
Ist vielleicht nicht der ordentlichste, aber ansonsten ist er schon ein Kumpel.
Ja, Jan Ulrich gönnt sich schon als junger Mann seine Auszeiten. Sein Trainer Peter Becker bemerkt das oft.
Naja, wir sagen mal so, er war ein Verrückter. Radfahren war alles. Früh aufstehen, Bett nicht machen und liederlich sein, das gehörte zu ihm dazu, wie frühstücken. Aber wie gesagt, Radfahren war alles.
Schon zu Berliner Zeiten ist Jan Ulrich kreativ, wenn es darum geht, sich zu drücken. Einmal kommt er nach einem heißen Sommer in Rostock zurück ins Internat und hat für seinen Trainingsrückstand eine gute Ausrede. Er sagt, meine Mutter hat mir verboten, bei diesem Wetter im Freien zu trainieren. Wegen des Ozonlochs sei das viel zu gefährlich. Ist natürlich Quatsch. Trotzdem ist Jan bei den Tests nach dem Urlaub einer der Besten. Aber er sagt selbst rückblickend, es kann gut sein, dass er damals den Gedanken zu sehr verinnerlicht hat, dass er sich ruhig Pausen nehmen kann, weil er ja sowieso alles wieder aufholt. Später habe er sich das nicht mehr abgewöhnen können. 1993 wird Jan Ullrich zum Star. Plötzlich kennt die Radsportwelt seinen Namen.
Guten Morgen.
Rolf Aldag, später wichtiger Helfer im Team Telekom, trifft Jan Ullrich das erste Mal irgendwo zwischen Erdgeschoss und fünftem Stockwerk.
Vor Oslo, vor der Rad-WM, waren wir zusammen im Fahrstuhl. Und da ging es halt um seine Schuhplatten. Die sahen aus, als wenn er damit einen Marathon gelaufen wäre, für die Klickpedalen hat er drunter geschraubt und vorne an der Nase ein Stück abgebrochen. Und, oh ja, ich muss die Platten noch tauschen. Und alle sagten, ja, Jan, solltest du wahrscheinlich tun. Und mit den Schuhplatten ist er ein Weltmeister geworden, weil er nicht mehr die Muße hatte, irgendwie seine neuen Schuhplatten da drunter zu schrauben. Und er sagt, okay, der ist mal richtig entspannt. Das ist so meine bewusste Begegnung mit Jan Ullrich an dem Tag, bevor er Straßenweltmeister wurde in Oslo. Sagt man, er ist aber mal richtig gechillt und dem geht's gerade mal völlig vorbei.
Der WM-Titel bei den Amateuren. Der erste Riesenerfolg.
Ganz am Ende dieser Fünfergruppe, dann, da liegt Jan Ullrich. Das wird sehr, sehr interessant werden. Tessa ist vorn, Ullrich und einer der Letten knapp dahinter. Oh, das wird sehr, sehr spannend. Und Lubor Tessa kann es schaffen. Ullrich wird Weltmeister. Jan Ullrich wird Weltmeister. Eine Riesensensation.
Ja, das war mein erstes großes internationales Rennen, was ich bestritten hatte. War sehr, sehr jung, 19 Jahre und bin auch kurz vorher erst in die A-Nationalmannschaft vorgerückt mit guten Ergebnissen im Vorfeld und bin eigentlich hingefahren und wollte normales Rennen, wollte eine Lehre machen, was auf dem internationalen Markt, wie die anderen sich so bewegen, wie die anderen fahren und bin Weltmeister geworden in Oslo und das war natürlich eine grandiose Sache. Das war ein Traum irgendwo, der mit einmal da war.
Und der auch dank Peter Becker in Erfüllung geht. Der Trainer setzt sich vor der WM stark dafür ein, dass der Bundestrainer Jan Ullrich überhaupt mitnimmt nach Oslo.
Dass es dann natürlich geklappt hat und er da im Sport so ein gewaltiges Ding da ablässt, das war natürlich, das war toll.
Und jetzt wird es verrückt.
Come on, look at this.
Am Tag nach seinem Titelgewinn bei den Amateuren sitzt der junge Jan Ullrich in Oslo auf der Tribüne und sieht das Profirennen. Und wer wird 1993 Weltmeister?
Gold medal, Lance Armstrong of America, the Texan is champion of the world.
Det gjør det, det kjøres veldig fort og han ser seg bakover og kaster seg ned i bukken igjen.
Das war ein Tag nachher, wo Lance Armstrong Weltmeister wird der Profis und ich habe das verfolgt und habe auch mitgefiebert, weil das irgendwo meine Vorbilder waren. Also das waren einfach noch die oberste Klasse des Radsports, wo ich auch unbedingt hin wollte. Ich war im Prinzip der kleine Weltmeister, Lenz war der große Weltmeister und ich habe zu ihm aufgeschaut und habe ihn bewundert, wie er da die langen, schweren Kilometer im Regen, weil damals das Profirennen für sich entscheiden konnte. Und dass sich da unsere Wege schon kreuzten, irgendwo zwar nicht direkt, aber an dem Tag, dass wir in beiden Klassen Weltmeister wurden. Und es wusste natürlich keiner, dass wir später dann Konkurrenten wären irgendwo und um den Sieg der Tour de France kämpfen.
Und da ist er, Jan Ullrich. Herzlichen Glückwunsch.
Am selben Abend noch sitzt Ullrich in Hamburg beim NDR im Fernsehstudio. Sport 3 heißt die Sendung damals. Der junge Steffen Simon hat noch nackenlange, dunkelbraune Locken. Jan Ullrich trägt ein weißes Hemd mit schwarzer Strickjacke. Nervös an einem kleinen runden Tisch mit pinker Tischdecke, umgeben vom Publikum direkt dahinter.
Jetzt ist natürlich sofort die Geschichte 19 Jahre alt. Da war doch auch mal jemand, der 19 Jahre alt gewesen ist und Amateurweltmeister war. Der hieß Eddy Merckx, so ziemlich der berühmteste Radfahrer, den es in allen Zeiten je gegeben hat. Und sofort steht natürlich die Frage im Raum, wann wird Jan Ullrich Weltmeister? Wann kommt er das erste Mal unter die ersten 10 der Tour de France?
Oh, das habe ich jetzt überhaupt noch nicht jetzt, im Kopf. Also das war im Vorderfeld, dass ich jetzt Weltmeister werde. Das hätte man nie gedacht und muss ich mir jetzt erstmal jetzt überlegen, vielleicht kommt ja ein Vertrag mit einem Profi stellen jetzt erstmal Das werden wir jetzt immer in nächster Zeit weitersehen. Ne?
Es heißt, dass Sie ein irre guter Bergfahrer sind, was ich nun gar nicht begreife, weil an der Ostseeküste hat es sich nicht so mit den Bergen.
Ja, man muss es angeboren haben, Bergfahrer. Das kann man nicht jetzt, wenn man in den Bergen wohnt. Es ist nicht automatisch, dass man da bergfahren kann. Und wir haben jetzt sehr viele Wettkämpfe in den Bergen und da kommt das dann schon automatischer.
Obwohl Sie es nicht trainieren können, ne?
Ja, durch die vielen Wettkämpfe in den Bergen und die Rundfahrten, da fahre ich ja ständig nur in den Bergen rum. Da braucht man hier nicht in Hamburg nicht noch groß Berge zu trainieren, dann kommt das dann schon von alleine.
Okay, wie soll das jetzt weitergehen für Sie? Wie stellen Sie sich die nächste Zukunft vor? Ist jetzt das Hoffen, dass jetzt sofort das Telefon klingelt, die Profi-Rennsteller alle dranhängen?
Also da habe ich mir erstmal überhaupt noch keinen Kopf gemacht. Wir haben ja immer den Sieg gefeiert und wahrscheinlich denkt man schon ein bisschen an jetzt seine Profi-Karriere und wie jetzt alles so weitergehen soll, aber muss ich mir noch gründlich überlegen.
Okay, tun Sie mir einen Gefallen zum Schluss. Sie haben dieses Trikot mitgebracht, was man kriegt. Das ist ja was Besonderes. Das wollen wir dann auch einmal kurz sehen. Ich weiß nicht, bedeutet das Ihnen was?
Ja, das ist natürlich, also vor kurzem habe ich noch zu den Weltmeistern und zu den Olympiasiegern aufgeguckt und jetzt selber so ein Trikot anzuhaben. Jetzt
sollen die anderen gefälligst gucken, ne?
Das ist schon ein wahnsinniges Gefühl. Ne?
Das kriegt einen Ehrenplatz, könnte ich mir vorstellen. Ne?
Ja, auf alle Fälle.
Zeigen Sie mal. Na, also. Ist das was? Glückwunsch nochmal, Jan-Ulrich.
Das berühmte weiße Trikot mit dem Regenbogen auf der Brust. Der Traum aller Radsportler. Ein Jahr lang darf Jan-Ulrich ab sofort darin an den Start gehen. Er fährt und gewinnt Rennen auf der ganzen Welt. In Australien, auf Hawaii und in Deutschland.
Schafft es Ulrich, jawohl! Jan-Ulrich, der Weltmeister, gewinnt!
Seine Ausbildung zum Industriemechaniker hat er bereits abgebrochen. Er schleift jetzt nur noch an seiner Karriere. Er bleibt aber noch ein Jahr, also 1994, Amateur.
Das Beste, was ich damals machen konnte, ist auch auf meine Berater zu hören, die gesagt haben, nein, du bist zu jung noch fürs Profigeschäft, fahr mit deinem Weltmeistertrikot bei den Amateuren noch ein Jahr weiter, sammel Erfahrungen, guck, alle wollen den Weltmeister schlagen, werde ich, gewinn wieder Radrennen und dann bist du bereit für die Profiszene. Und besser hätte ich es nicht machen können.
Es vergeht kein Jahr für Jan-Ulrich ohne Richtungswechsel. 1992 der Umzug nach Hamburg, 93 der WM-Titel und 94?
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Sein erster großer Auftritt bei den Profis.
Radweltmeisterschaft in Catania. Jan Ulrich auf dem Weg zur Bronzemedaille beim 42 Kilometer Einzelzeitfahren, an dem Amateure und Profis teilnahmen. Der in Rostock geborene Ulrich hatte mit dem großen Erfolg heute überhaupt nicht gerechnet. Bei der Zielankunft lag der Amateurweltmeister des vergangenen Jahres noch an der Spitze. Dann kam der hochfavorisierte Brite Boardman, fuhr Bestzeit und wurde Weltmeister vor dem Italiener Curato. Jan Ulrich wird im nächsten Jahr als Profi bei dem deutschen Telekom-Team fahren. Sein Traum, ein Sieg bei der Tour de France.
Vor seinem Sprung zu den Profis passiert aber noch etwas Einschneidendes in Ulrichs Leben. Dirk Baldinger lockt ihn im Herbst 1994 nach Merdingen. Die beiden kennen sich aus der Nationalmannschaft. Baldinger gehörte auch zur WM-Mannschaft von Oslo.
Nationalmannschaft hat ja immer Halt gemacht hier im Gasthof Keller bei uns. Da haben wir übernachtet, ja. Das heißt, dann auf dem Weg von Hamburg hier runter musste er natürlich einen sehr langen Weg. Ja. Und irgendwann sagt er, du, kann ich nicht mal bei dir bleiben die Woche? Weil nächste Woche müssen wir ja wieder in Italien. Da muss ich am Montag hier 8 Stunden Zug fahren nach Hamburg hoch und am Freitag muss ich wieder runter. Dann sage ich, pff, kein Problem, kannst du da bleiben. Lege mal eine Matratze in mein Zimmer, ja, damals mit 19. Holst eine Matratze und kannst bei uns schlafen da im Elternhaus. Ja. Und so war der Jan im Endeffekt da. Hat seine Tasche gebracht, hat irgendwo bei uns geschlafen auf einer Matratze und dann war er hier in Merdingen. Ja. Und so ist es dann immer mehr geworden. Ja. Aus einer Woche Hamburg ist dann immer weiter weggekommen und dann ist er irgendwann da geblieben. Ja. Und so hat sich das eigentlich so... Ja.
Und hat Gabi kennengelernt. Wie?
Ja, das war dann ein bisschen später oder sowas noch, ja. Er hatte dann schon den Kontakt hier. Dann, klar, hast du Jan mal mitgenommen zu deinen Freunden oder ihn vorgestellt, hey, der ist hier, wir fahren gemeinsam Training, ja. Und dann war ja der gemeinsame Entschluss auch, okay, Mensch, wir müssen beide Profi werden, ja. Er hatte dann einen Vertrag bei Telekom bekommen. Ich hatte dann einen Vertrag bei Polti Italia bekommen und dann hatte ich so eine Abschlussfeier, sage ich mal, von meiner Amateurkarriere, haben wir organisiert hier im Ort oder in der Turnhalle, also in der Festhalle in Merdingen. Und dann hatte ich halt alle Freunde, meine Jahrgangskollegen, viele Sponsoren, Bekannte eingeladen gehabt, Familie und natürlich auch Jan, ein paar andere Sportler, ja. Und war Saisonende, es war lustig, ein bisschen Alkohol dabei oder sowas, ja. Und da hatte Jan dann im Prinzip seine Gabi kennengelernt. Und dann eine Woche später, denke ich mal, ist er nach Merdingen irgendwo eingezogen. Nicht mehr bei mir, sondern bei der Gabi.
Ja, da sind wir wieder in Merdingen, Uli. Jan Ulrich ist verliebt in Gabi und in seine neue Heimat und ist Profi. Und du hast ihn damals in seinem ersten Profijahr, 95 war das, sehr intensiv begleitet mit der Kamera. Welche Erinnerungen hast du an ihn?
Ja, Jan war eigentlich ja ein bisschen so medienscheu. Nun kannte er mich so ein bisschen. Ich habe auch immer das gleiche Kamerateam mitgenommen in dem Jahr. Wir haben alle möglichen Schlüsselstationen, waren wir dabei. Und ja, er hatte so ein bisschen Respekt schon vor diesem neuen Profi-Dasein. Gleichzeitig hatte ich auch den Eindruck beim ersten Training im Winter, lässt eigentlich noch ein bisschen dezent angehen. Ich wusste ja noch gar nichts davon, also was man später dann kennengelernt hat.
Das kam häufiger mal vor.
Und dann war es eben auch so, beim ersten großen Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich ist er ausgestiegen. Ja. Hat natürlich in Strömen geregnet, hat er immer gehasst, ja, an diesem Tag. Und dann kam er halt trotzdem in Form, aber im Grunde nicht rechtzeitig. Ja, sein neues Team, Telekom, hat ihn natürlich beobachtet und gesagt, okay, das wird nichts. Dann war er schon ein bisschen enttäuscht, dass er nicht mitfahren konnte. Man muss fairerweise sagen, Telekom ist damals nur Teil einer Doppelmannschaft gewesen, zur Tour eingeladen, also konnten nur 6 Fahrer mit. Man hatte ja Olaf Ludwig und schon ein paar gute Leute. Da war Jan doch enttäuscht und dann hat man gemerkt, okay, das reizt ihn jetzt. Ja, da ist er so ein bisschen, das findet er nicht gut. Im Herbst wurde er dann, hat er auch ganz gute Form bewiesen, ist ein paar kleinere Rennen gefahren. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er in diesem Jahr noch nicht so richtig wusste, was erwarten die da von mir. Und er hat diesen Übergang vom Amateur zum Profi erst spät im Jahr begriffen hat.
Und ich habe diesen Film natürlich auch im Archiv gesehen, den du damals gemacht hast. Und da hast du den großen Eddie Merckx getroffen und ihn auf Jan Ulrich angesprochen.
Jan Ulrich ist auch mit 19 Jahren Weltmeister geworden, wie Sie damals. Was halten Sie von dem Fahrer Jan Ulrich? Wird das mal ein ganz großer?
Ja, natürlich schwer zu sagen. Die Zeit ist natürlich ganz anders. Aber ich denke, jetzt geht nicht mehr so schnell. Wenn man jung ist, muss man etwas länger warten, um an der Top zu sein.
Na, ich glaube, er hat sich ein bisschen getäuscht. Wobei Jan Ulrich 1995 tatsächlich viel Lehrgeld zahlen muss. Und es gibt...
Naja, ich habe ja zwischendurch, Krach.
Jan Ulrich und sein Trainer Peter Becker haben Probleme.
Ich habe mich ja dann um ihn weiter gekümmert. Dann wurde er deutscher Zeitfahrmeister in Forst. Ich war unten, habe mich riesig gefreut, hat alles wieder geklappt. Und da steht der Lümmel da bei den Reportern und da fragt ihn der einer, wie machen Sie denn das jetzt hier, Ulrich hier? Sie sind da nun ganz alleine da unten, wer betreut Sie und macht Sie? Ich mache alles alleine. Da habe ich mir gesagt, wenn das so ist, bin ich durch, sag, lass mich mal durch. Uli, Glückwunsch und mach's gut. War 4 Tage für mich erledigt. Und dann kam ja dieses erste Profijahr, wo ich ja gar nicht so richtig hing. Denn eins steht fest, da dann war er nicht mehr erstmal derjenige, der nur den Radsport liebt und alles macht und nur Radfahren will und Erfolge haben will. Sondern da hat er die Zügel ganz schön schleifen lassen. So, naja, das Ergebnis haben wir dann gesehen. Und dann hatte er von Godefort, von Walter, wo es den Auftrag, du, pass mal, dann kümmere dich mal um den Trainer, vielleicht bringt er dich mal wieder in die Spur, oder was? Denn sie waren ja eigentlich enttäuscht von ihm, dass er so mies da durch die Gegend fährt. Na klar, wenn ich nicht richtig trainiere, dann kann ich das nicht. Und dann kam er zu mir und Trainer und Opf und so weiter und so weiter. Ich sage, naja, wenn du der Meinung bist, dann können wir es ja mal versuchen.
Und dann lief es auch besser. Und dann haben auch Teamkollegen erkannt, was in ihm steckt. Mit Rolf Aldag zum Beispiel haben wir darüber gesprochen.
Ich war dann halt selber zusammen mit Bert Dietz nochmal vor der Tour de Suisse mit ihm zum Trainingslager unten in Merding abkommandiert. Also wir waren in Kirchzarten mal bei Drettig und haben uns dann immer getroffen, trainiert. Und dann hast du halt da festgestellt, welches Talent der Junge halt hatte. Also wir sind 4 Tage trainieren gefahren. Der hat halt Fortschritte gemacht, wofür wir wahrscheinlich 3 Wochen Trainingslager irgendwie im Süden machen müssten. So schnell ist der besser geworden. Und da war mir schon klar, wie gut er ist, rein physisch, wie er es dann umsetzen kann im Rennen, wussten wir da auch nicht. Aber der Augenöffner war natürlich die Tour 96.
Die Tour 96, das erste Festival der Telekom-Mannschaft.
Die Ziele waren einfach, unseren Kapitän damals, Bjarne Ries, zu unterstützen. Und ich war ganz frisch, ganz neu, das erste Mal dabei. Habe im Vorfeld viel über die Tour de France gehört, hatte richtig Angst ein bisschen vor der Tour de France, vor dieser großen Schleife durch Frankreich. Und bin mit gemischten Gefühlen, hat natürlich sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Kampf, Kampfeswillen und wollte das Beste für meinen Kapitän irgendwo natürlich helfen. Und für mich hatte ich mir vorgenommen, bis nach Paris zu kommen, also diese 3 Wochen zu überstehen. Nicht zu stürzen, nicht irgendwo auszufallen und gute Arbeit zu machen. Und dann ist der zweite Platz, also Bjarne Ries konnte gewinnen, ich bin Zweiter geworden. Das war das absolute Highlight für mich gewesen.
Also wir müssen uns ja nicht vormachen, 96 war Bjarne der beste Rennfahrer in der Tour de France. Der beste Rennfahrer in der Tour de France war Jan Ullrich, 96 schon. Die Rollen waren halt anders vergeben und auch zu Recht anders vergeben. Und ich weiß auch nicht, ob Jan 96 damit hätte schon umgehen können. Aber er war da schon der Beste. Das Abschlusszeitfahren war gigantisch.
So, und jetzt kommt Jan Ullrich bereits in den Zielbereich. Dahinter die Motos, rechts das Tour de France-Auto, die letzten Meter. Und dann brandet der Jubel auf. Die Zeitnahme ist ausgefallen, aber oben an der Balustrade steht die Zeit 1:15:31 für Jan Ullrich. Das ist Bestzeit und Führung in diesem Zeitfahren. Ist das eine Sensation, wenn es so bliebe? 56 Sekunden fährt er besser als Miguel Indurain.
Ullrich gewinnt das Zeitfahren und wird Zweiter der Tour. Im folgenden Jahr gewinnt er sie und wird danach insgesamt noch 4-mal Zweiter. Das ist natürlich eine tolle Bilanz, zumal noch Weltmeistertitel, der Olympiasieg und der Gewinn der Vuelta hinzukommen. Aber die gefühlte Erwartung in Deutschland ist, Jan Ullrich wird zum Dauersieger der Tour. Und dieser Erwartung kann er nicht gerecht werden, weil er Pech hat, weil andere besser sind und weil er disziplinlos ist. Würde er mit mehr Fleiß häufiger die Tour gewinnen? Und warum tut er es dann nicht? Wäre er dann heute glücklicher? Das war die 3. Etappe. Ich freue mich auf die 4.
Jan Ullrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Von Moritz Kasserletz. Redaktion Martin Seidemann und Doreen Strasters. Danke an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit. Und an Anne Armbrecht und Daniel Feuges. Produktion Jürgen Kopp und Sebastian Ohm. In der exklusiven ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App, findet ihr jetzt schon alle Folgen dieses Podcasts. Auf allen anderen Plattformen gibt es jede Woche eine neue Folge. Abonniert uns, bewertet uns und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und schaut euch auch die tollen Filme in der ARD-Mediathek an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.